23,000 people.
Now in season 8.
And now in season 8. Presented by Rosinger Group.
Presented by Rosinger Group.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8, der Werdegang und Personality-Folgen, ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in dieser Season 8 ist Harald Schadner, langjähriger Wegbegleiter von Österreichs Brokerage-Pionier Ernst Huber und aktuell Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservice-Centers bei der Dadat. Lieber Harald, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, danke schön für die Einladung. Auch von mir herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, genau. Danke, dass du aus Salzburg gekommen bist. Wir haben im Vorgespräch auch über meine Schultern gesprochen, ist auch saisonal, du hast auch ein bisschen bedient. Und ja, danke auch dafür die guten Tipps. Es ist ein Werdegang- und Karriere-Podcast. Wir reden dann auch über Kontoeröffnung bei euch bei der Dadat. Aber ich habe dich als Wegbegleiter vom Ernst Huber anmoderiert und ihr habt ja lange, lange gemeinsame Geschichte. Es ist Mitte der 80er losgegangen bei der SKWB. Bitte aber in eigenen Worten, wie das so war.
Ja, also Ernst Huber und ich kennen uns bereits seit der 80er Jahre. Ganz genau war es im Dezember 1985. Mhm. Ich war damals mit dem Militärdienst fertig und habe mich bei der SKWB Salzburg Kredit- und Wechselbank beworben und wurde genommen und bin dann am ersten Tag in die Wertpapierabteilung gekommen und habe da Ernst Huber gesehen, der einen Monat vor mir angefangen hat.
Also, und wollte gerade sagen, ihr seid gleich alt circa, dann beide frisch gefangen damals gewesen. Ne?
Genau, ja. Genau. Wir sind sogar der gleiche Jahrgang. Mhm. Und das nutzt er sogar heute noch, wenn er durch die Bank geht mit externen Partnern oder Kunden, dann stellt er mich immer als den mit Abstand ältesten Mitarbeiter vor. In Wirklichkeit dreht sie sich um 3 Monate, wo sie älter bin wie er.
Wenn ich mir jetzt die Zeitschiene anschaue, bin ich, glaube ich, ein Jahr jünger. Also eine Generation ist das alles. Ich habe dann 86 angefangen, bei der ersten Group zu arbeiten. Und es war auch sehr leibend. Wertpapiergeschäft von Beginn an. Richtig, oder?
Absolut.
Was war damals die Aufgabenstellung in den 80ern des alten Jahrtausends? Eine ganz andere Welt. Wir haben kein Internet gehabt. Wie ist das damals losgegangen? Was hast du da gemacht in der Wertpapierabteilung?
Ja, das war wirklich noch, kann man sagen, Steinzeit der Wertpapiere. Also die Wertpapierabteilung hat damals auch nicht Wertpapierabteilung geheißen, sondern Effektenabteilung.
Effekten, genau, ja.
Genau, und es war wirklich von der Pike auf, muss man das sagen. Also wir haben Wertpapier-Orders von Kunden, die physisch bei unseren Chefs gesessen sind und dort ihre Wertpapier-Orders erteilt haben. Die haben die aufgeschrieben. Wir haben das an den Fernschreiber, dann an die Partner, ans ÖCI zum Beispiel oder an die Hypo nach München weitergegeben. Und irgendwann am Nachmittag kamen dann über den Fernschreiber, kam der Streifen herein, so ein Lochstreifen.
Wahnsinn. Ob, ja.
Dann haben wir gesehen, dass die Orders dementsprechend ausgeführt wurden. Dann dauerte es den Postweg aus Deutschland sogar bis zu 3 Tagen, Österreich 1 bis 2 Tage, dass wir die Originalabrechnung von unserem Partner bekommen haben. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben mit der Rechenmaschine die Spesen ausgerechnet und für den Kunden auf der Schreibmaschine die Abrechnung heruntergetippt. Und diese mussten wir dann in ein Kistchen legen und Ernst Huber und ich durften dann einmal die Woche bei den Chefs antreten. Die haben das tatsächlich dann immer nachgerechnet. Wenn ein Fehler war, haben wir es wieder von vorne machen müssen. Und der Kunde hat dann den Originalbeleg bekommen, unsere Buchhaltung, den Durchschlag. Also es dauerte durchaus sehr, sehr lange, bis der Kunde sein Geld dementsprechend angelegt hatte bei der Bank.
Und habt ihr damals auch zu diesen Zetteln von den Vorständen Tickets gesagt? Also wir haben damals in der ersten Gruppe Ticket, wenn irgendwer was aufgeschrieben hat und weitergegeben hat. Hat das Ticket geheißen, oder?
Ticket kann ich mir jetzt nicht mehr wirklich erinnern, dass es Ticket hieß. Es war doch ein Auftrag immer.
Das war dann vielleicht so wahnsinnig spannend. Also sowas verbindet natürlich, wenn man sowas als Kollegen mit dem Ernst einfach gemacht hat. Du bist dann in den 90ern in den Raiffeisensektor gewechselt. Was waren die Beweggründe dazu? Das ist ja der Ernst nicht mitgegangen.
Genau.
Eure Wege haben sich dann später wieder gefunden.
Ernst war immer schon für das Thema Wertpapiere sehr begeistert. Ja. Meine Begeisterung war in dem Bereich auch groß, aber ich habe befürchtet, irgendwie zu einem quasi Fachidioten zu werden, wenn ich nur in der Wertpapierabteilung bleibe, und ich wollte einfach andere Bereiche der Bank kennenlernen. Das war in der SKWB nicht möglich, und so habe ich mir eine größere Bank gesucht. Das war dann der Raiffeisensektor, wo ich verschiedenste Abteilungen durchmachen konnte und eben dann auch wieder bei der Veranlagung und im Kreditgeschäft hängen geblieben bin. Der Vorteil war aber bei Raiffeisen, die haben eine sehr gute Ausbildungsschiene. Mhm. Ich konnte also sämtliche Schulungen und Prüfungen in Salzburg machen, und dann, was in Salzburg nicht mehr möglich ist, ist die Ausbildung zum Geschäftsleiter. Das kann man dann tatsächlich nur mehr in Wien auf der Raiffeisen-Akademie machen. Und da war ich mehrere Wochen dann auch in Wien und musste dann die Prüfungen dementsprechend absolvieren. Aber das war mein Ziel, eben eine umfassende Bankausbildung dementsprechend auch mitzunehmen.
Das heißt, Mitte der Nullerjahre, als das IPO von Raiffeisen International war, warst du noch dort und bist dann im Jahr 2007 wieder dem Ruf vom Ernst gefolgt, der in der Zwischenzeit ein bisschen herumgegründet und pioniert hat, wenn es um Brokerage in Österreich geht. Ne?
Absolut. Also Wir waren ja auch privat immer gut befreundet. Lustige Geschichte am Rande. Wir wurden im selben Jahr, genau sind es wieder nur 9 Tage, was unsere ältesten Kinder von der Geburt her auseinander waren. Und von daher waren wir natürlich auch privat immer gut befreundet. Und Ernst gesagt, dich hole ich sowieso irgendwann zurück, und diesem Ruf bin ich gefolgt, wie du es schön formuliert hast, und bin in die Direktanlage zu Ernst Huber zurückgekehrt, habe seine Karriere natürlich verfolgt, es hat mir irrsinnig getaugt, was er gemacht hat, und er hat da nicht lange Überredungskunst gebraucht, um mich zu überzeugen, dass ich da in den Schoß der Direktanlage zurückkehre.
Ja, jetzt war ja 2007 noch irgendwie so das letzte Jahr, wo die Welt noch in Ordnung war für den Kapitalmarkt. 2008 ein Ereignis namens Lehman. Hast du das dann bereut, ein Jahr später schon? Jetzt nicht wegen Ernst, ich glaube, das ist eine gute Basis immer gewesen, aber war doch ziemlich blöd alles 2008, oder? Da sind wir am Ende gestanden fast. Obwohl die Broker durchaus Volumen gekriegt haben, ne, damals.
Absolut, absolut. Also ich war ja damals für die Filiale der Direktanlage in Salzburg zuständig, und natürlich hat man da die physischen Kundenkontakte dementsprechend gehabt. Natürlich kommt da der eine oder andere und klagt sein Lied, aber nichtsdestotrotz, wie du richtig gesagt hast, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Man konnte da auch seine Erfahrungen aus der Vergangenheit mit einbringen, wobei jede Krise eine andere Ursache und eine andere Auswirkung hat. Also geholfen hat auch die Erfahrung nichts. Das Einzige, was man die Leute gesagt hat, Ruhe bewahren, nicht die Nerven wegschmeißen, weil die genau in solchen hitzigen Phasen verkaufen, sind am Ende des Tages dann doch die Verlierer.
In unserer Generation haben wir in den 90ern ein bisschen Asienkrise gesehen und so weiter. Wir haben gehabt Russlandkrise, den Gorbi-Crash und so weiter. Wir haben 9-11 gehabt, das war aber alles immer relativ schnell vorbei. Danach sind wir jetzt schlauer mit Pandemie und so. Aber zu seinem Zeitpunkt war Lehman schon ein Hammer, den wir alle so noch nicht gesehen haben, ich zumindest. Ja. War das bei euch auch so? Ich meine, Kurse halbiert innerhalb von wenigen Wochen, alle Zukunftsvorsorgeprodukte ausgestoppt, das ist ja in den Grundfesten erschüttert, ne?
Absolut. Also natürlich war es in der Zeit so, dass natürlich auch die Volumina dementsprechend zurückgegangen sind, die Umsätze zurückgegangen sind. Auf der anderen Seite war die Direktanlage aber auch immer ein Spezialist, gerade für Leute, die an der Börse etwas mehr Risiko eingehen wollten. Und viele haben diese Phase auch als Chance genutzt und wenige Jahre später oder einige Jahre später natürlich dann große Freude damit gehabt, dass sie da mutig waren und doch in der Zeit auch investiert haben.
Dann reisen wir weiter in die 10er Jahre. Da hat sich ja was verändert bei der Direktanlage. Die Franzosen sind eingestiegen, Hello Bank ist daraus geworden. Und der Ernst hat sich dann langsam in Richtung Komposition von Dadat bewegt. Bitte diese Zeit aus deiner Sicht. Und du bist ja dann auch rasch bei der Dadat gelandet.
Absolut. Also es war, wie Ernst Huber verkündet hat, dass er die Direktanlage verlassen wird, war das für mich so ein bisschen, jetzt fällt irgendwie ein Kartenhaus zusammen. Mhm. Das war, wie gesagt, wir waren beruflich sehr verwurzelt, aber auch eben privat immer gute Freunde. Und ich habe gesagt, lieber Ernst, wenn du etwas Neues machen willst oder was Neues machst, bitte sag mir Bescheid. Also auch meine Welt ist es nicht mehr, in der ich mich dann befunden habe. Und er hat natürlich dann auch gesagt, er wird sich bei mir melden, wann dementsprechend was Konkretes für ihn ist. Und für die Grabe-Bankengruppe eine Direktbank aufzubauen, das hat sich sehr spannend angehört und da habe ich wieder nicht lange gezögert und gesagt, Ernst, ich bin sofort dabei.
Mhm. Und er hat halt ein paar Monate Vorsprung gebraucht, um das Ding mal zu komponieren und dann einfach seine Leute gebraucht, die das dann auch umsetzen, was er so im Kopf gehabt hat. Ne? Und da bist du Kernteam. Ich habe dich anmoderiert als Leiter Kundenservice Center und Privatkunden. Bitte auch da ein paar Worte. War das von Anfang an klar, dass es in diese Richtung geht? War das auch dein Job bei der Direktanlage oder was hat sich da dann verändert im Aufgabengebiet?
Bei der Direktanlage, wie gesagt, war ich Ansprechpartner physisch für die Kunden in der Filiale, als Leiter der Filiale in Salzburg für die Direktanlage. Bei der Darat ist es doch etwas mehr vor allem die Darat war ja am Anfang nicht geplant, dass man da auch Standorte hat. Mittlerweile haben wir deren drei, also in Salzburg, in Wien und in Linz, also mit physischen Anlaufstellen. Bei der Darat war also zuerst geplant, die ganze Vertriebsschiene lediglich übers Internet zu haben und eben übers Telefon mit unseren Kundenservice Center. Und von daher ist natürlich das Aufgabengebiet deutlich größer worden und die Anzahl der Kontakte mit den Menschen natürlich dann deutlich mehr.
Mhm. Ich kriege da relativ viele Fragen immer rein rund um meinen täglichen Podcast zur Wiener Börse, wo ich relativ hoch ansetzen muss, weil man nicht immer alles erklären kann gleich. Und viele Leute sagen, mach doch mal eine Folge zu einer Kontoeröffnung oder so. Ich nutze jetzt die Möglichkeit, den Leiter vom Kundenservice Center und vom Privatkundengeschäft des Brokers meines Vertrauens hier vis-à-vis zu haben und sage jetzt fangen wir mal ein bisschen von der Pike auf an, lieber Harald, aus der Sicht der Österreicher. Österreichische Staatsbürger, Kontoeröffnung, wie funktioniert das?
Also als erstes einmal herzlichen Dank für die Blumen. Also es freut mich besonders, dass du uns den Broker deines Vertrauens nennst. Also
ja, das ist auch über den Ernst so gewachsen und es ist auch ein gutes Angebot und ich stehe dazu. Ja,
danke, genau. Das höre ich sehr gerne. Im Grunde genommen kann jeder Österreicher bei uns ein Konto eröffnen dementsprechend. Es ist auch nicht sehr schwer. Also jeder, der das Medium Internet kennt, schafft es in wenigen Minuten zu Hause ein Konto zu eröffnen, das Ganze online und wir haben dann am Ende die Videolegitimation, das heißt, die braucht nicht einmal das Haus verlassen und kann dann auch den Vertrag digital zeichnen, sodass ich tatsächlich keinen physischen Kontakt brauche, wenn ich entweder keine Zeit dafür habe oder das nicht möchte.
Ich stelle jetzt mal gleich ein paar Zwischenfragen. Die Videolegitimation, die kennen wir ja von der Pandemie, wo wir uns irgendwie beweisen mussten, dass wir das sind oder so. Was muss ich da machen bei der Videolegitimation?
Man bekommt am Ende des Eröffnungsprozesses von uns einen Link zugesandt. Diesen Link klickt man an. Wichtig ist, dass man das nötige oder das entsprechende Ausweisdokument, das ist ein Reisepass, ein Personalausweis oder ein Führerschein im Scheckkartenformat. Ganz wichtig, dass es ein Führerschein im Scheckkartenformat ist.
Habe ich gar nicht. Ich habe noch so einen schönen rosanen. Ja.
Genau, und genau der gilt nicht mehr, weil der nicht den Anforderungen entspricht. Dementsprechend, okay. Da fehlen ein paar wichtige Details und deshalb kann der nicht mehr akzeptiert werden. Außerdem, wenn man einen Führerschein aus den 70er, 80er Jahren anschaut, die Leute haben sich dementsprechend auch stark verändert und das würde so nicht mehr anerkannt
ich
werden.
Ich zeige da dann mein Bild aus den 80ern und ich habe mich ja überhaupt nicht verändert. Habe ich wieder was gelernt, was mein Führerschein nicht mehr kann, mein stolzer Rosaner. Gut, dann habe ich das jetzt mal digital eingegeben. Gibt es eine besondere Subseite von eurer Webpage dad.at zur Kontoeröffnung oder ist das finde ich mich sofort zurecht, wenn ich ein Konto öffnen will, auf der Homepage?
Also man findet sich an und für sich sofort zurecht. Also wir haben rechts vier Balken. Einer davon ist zur Eröffnung und da kann man sämtliche Produkte, die wir anbieten. Es ist ja nicht nur das Brokerage, wir bieten ja Sparkonten an, Girokonten und auch eine digitale Vermögensverwaltung, das kann man alles über diesen Button dementsprechend auswählen. Wenn ich bereits Kunde bin bei der Tarat, dann kann ich als Bestandskunde eröffnen, da brauche ich dann nicht mehr so viele Angaben machen als wie der Neukunde, aber das, da folgt man einfach dem Bedienungsmenü, da kommt das Auswahlfeld, ich bin bereits Kunde oder ich bin Neukunde.
Und eröffnen tue ich nämlich an dann ein Wertpapierdepot und ein Verrechnungskonto bei euch. Dann brauche ich auch noch ein Konto von einer anderen Bank, wo ich bereits Kunde bin, um das Ganze überhaupt dotieren zu können. Mache ich das alles in diesem Prozess gleich bei der Eröffnung?
Das macht man alles direkt im Eröffnungsprozess. Am besten legt man sich auch seine Bankomatkarte zurecht bei der Depoteröffnung, weil das sogenannte Referenzkonto in der Regel ja nicht bei uns ist, wenn man als Neukunde anfängt. Man kann das aber später ändern, wenn man zum Beispiel bei uns das kostenlose Gehaltskonto nützt und das einmal später als Referenzkonto einrichten möchte, kann man das jederzeit dementsprechend ändern selbst. Und das gibt mir im Eröffnungsprozess einfach ein. Und wie du richtig gesagt hast, wenn das Konto eröffnet ist, ist der erste Schritt, damit ich loslegen kann, die Dotation des Verrechnungskontos. Und da mache ich einfach eine Überweisung von meinem Konto. Es muss aber dann nicht das Referenzkonto sein, von dem ich überweise. Ich kann auch von einem anderen Konto überweisen. Wichtig ist, das Referenzkonto ist das einzige Konto, auf das ich wieder wegüberweisen kann.
Und kann ich eigentlich auch für Ehegattin, Ehegatten oder Kinder Konto öffnen auf diese Art und Weise?
Die Voraussetzung bei uns ist die Volljährigkeit. Das heißt, volljährige Kinder können natürlich ein Konto bei uns eröffnen, ein Wertpapierdepot eröffnen. Minderjährige Kinder funktioniert nicht. Da könntest du oder da könnte man ein zweites Konto machen. Man öffnet ein neues Depot, das man einfach für sich dann geistig so veranlagt, dass man sagt, das wird einmal dem Kind später mal übergeben zum Zeitpunkt X und ich habe die Depotgebühr, habe ich ja sowieso noch einen Promillsatz, der da verrechnet wird, das heißt, da macht es keinen großen Unterschied, das Einzige ist, das zweite Verrechnungskonto kostet halt.
Es ist ja immer so ein Riesenthema, dass ich zuerst einmal sagen muss, wie gut ich mich auskenne in irgendeinem Informationsblatt, ob ich ein Wissen habe über Anleihen, über Aktien, über Fonds und so weiter. Muss man da Angst davor haben für so etwas oder muss ich das auch gleich bei dem Schritt ausfüllen? Ich sage immer, ich weiß alles, aber ich bin ja wirklich schon lang dabei, aber ich glaube, das kann schon eine Hürde sein für Einsteiger. Ne?
Man gibt bei der Eröffnung ja ohnehin die Angaben zum Wertpapieraufsichtsgesetz, das heißt, die ganzen Fragen, wie gut sind meine Erfahrungen, wie gut, welche Kenntnisse, wie viele Geschäfte habe ich gemacht, das muss man bei allen Veranlagungsformen dementsprechend angeben, wenn man Kenntnisse hat. Wenn man keine hat, braucht man nichts angeben, ist klar, aber man bekommt dann einfach später bei Orders, die man erteilen möchte, den entsprechenden Risikohinweis auf dem Bildschirm. Da kann man immer noch sagen, nein, das möchte ich nicht machen.
Kann man aber jederzeit ändern.
Genau, also Wissen kann man sich ja ohnehin jederzeit aneignen und mit jedem Trade oder mit jedem Kauf, den man bei uns tätigt, sammelt man Erfahrung, man lernt das Trading-Tool kennen und natürlich auch bewegt man sich in einem gewissen Anlagespektrum.
Aber prüfen tut sie das nicht. Das hat mich mal ein Hörer gefragt, ob der Broker das Wissen dann abprüft hin und wieder.
Das Wissen können wir ja gar nicht abprüfen, genau. Aber es läuft bei uns ein Ticker mit, selbst der sich die besten Kenntnisse eingestuft hat und auch die Note 1 gegeben hat und viele Trades bereits angekreuzt hat, dass er schon gemacht hat, selbst der wird am Anfang den Risikohinweis wegklicken müssen, bis er eine gewisse Anzahl von Trades bei uns erreicht hat.
Stimmt, kann ich mich erinnern. Das hat mich am Anfang genervt, war aber dann irgendwann einmal weg. So, jetzt bin ich bei diesem digitalen Eröffnungsprozess und in irgendeinem Punkt bin ich mal unsicher und möchte dann letztendlich doch einen Menschen fragen. Du hast gesagt, ihr habt so Center in Salzburg, Linz und in Wien. Wenn Fragen auftauchen, wen rufe ich an? Euch nehme ich an irgendwie. Na, das steht dann in der Navigation.
Es ist im Eröffnungsprozess, haben wir sogar die Möglichkeit, dass wir Live-Hilfe geben. Das heißt, der Kunde ruft unser Kundenservice-Center an. Der Mitarbeiter sagt, möchten Sie einen Bildschirm teilen? Dann bekommt er eine Nummer auf den Bildschirm gestellt und der Mitarbeiter kann dann tatsächlich sehen, wo steckt der Interessent gerade im Eröffnungsprozess und kann ihm dementsprechend weiterhelfen. Wann dazu eben keine Fragen sind, sondern rund um die Eröffnung Fragen sind, kann man natürlich auch jederzeit unser Kundenservice-Center anrufen. Wir sind aktuell erreichbar immer von Montag bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr, also durchgängig ohne Mittagspause.
Also das heißt, ich kann live, wenn eine Frage auftaucht, mir helfen lassen. Gibt es da irgend so eine FOMO, also Fear of Missing Out Sache, wenn man sagt, um Gottes Willen, jetzt rennt die Zeit ab und er lockt mich wieder aus, oder habe ich da Ruhe dabei?
Na, da ist schon Ruhe dabei. Unser Ziel ist es, dass der Kunde dementsprechend bis zum Vertrag, bis zum Ende kommt. Und da sind die Mitarbeiter dann auch sehr bemüht, dem Kunden dementsprechend zu helfen oder zu unterstützen.
Wie geht's dann weiter? Ich denke, dann kriege ich irgendwann mal einen Vertrag zugeschickt oder so, ne?
Der Vertrag steht bereits wenige Minuten nach der Eröffnung im Online-Postfach drinnen. Das heißt, du kannst dich ja dann, oder man kann sich mit seinen Zugangsdaten, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, die Zugangsdaten bekommt man ja auch nicht von der Bank, sondern diese vergibt der Kunde im Eröffnungsprozess selber. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich die merkt. Wir bekommen immer wieder mal Anrufe, dass die Leute sagen, wann bekomme ich meine Zugangsdaten. Wie gesagt, die vergibt der Kunde bereits selbst. Man kann sie dann im Nachgang des Eröffnungsprozesses auch gleich über die Website, über das Kundenlogin anmelden. Und im Banking, also nicht im Depot, sondern im Konto, habe ich ein Postfach und da ist der Kontovertrag drinnen. Den kann ich mir zu Hause als PDF downloaden, ausdrucken. Wichtig ist, wenn ich nicht die Videolegitimation mit der digitalen Signatur auswähle, sondern das Postident, da schicken wir dann den Postler los zu Ihnen nach Hause, der legitimiert Ihren Ausweis. Aber wichtig ist, dass Sie dann auch den Vertrag ausdrucken und an uns schicken. Das können Sie eingescannt machen an unsere E-Mail-Adresse office@dad.at, weil diesen Vertrag brauchen wir einfach vom Kunden dann manuell, also händisch unterschrieben.
Und wenn ich jetzt digital eröffnen nicht will, aber später schon digital handeln, dann kann ich auch in eine der drei Filialen gehen, oder?
Richtig, also Filialen sind es nicht wirklich. In Salzburg ist es die Zentrale, da sitzt das Gros der Dadat-Mitarbeiter. Da ist auch das Kundenservice-Center und die Terminvereinbarung kann man direkt über die Website machen. Also im Bereich Depot findet man eben auch den Menüpunkt Vor-Ort-Eröffnung und geht in Salzburg, in Linz haben wir ein Büro, da ist eine Mitarbeiterin und in Wien ist es direkt neben Schellhammer Capital, da ist es eine kleine Filiale, ja. Da sitzen zwei Mitarbeiterinnen.
Also direkt beim Stephansdom gleich. Ich habe das genützt damals, ja, weil ich auch mal das anschauen wollte und wie gesagt den Ernst kannte und er hat mir deine Kollegin, die jetzt meine Betreuerin ist und ich empfehlen kann, da vorgestellt. Gut. Jetzt habe ich das eröffnet, kann man gleich meine Unterlagen ansehen, wie du mir gesagt hast. Ab wann kann ich handeln, wenn Geld am Konto ist, nehme ich an, oder? Das dauert ein bisschen.
Genau. Entweder wenn Geld am Konto ist, das heißt, man macht eine Überweisung von seinem Referenzkonto oder von einem Konto seiner Wahl auf das Wertpapierverrechnungskonto und sobald das Geld drauf ist, kann ich dementsprechend die Orders machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die dauert aber wesentlich länger, wenn ich von einer Fremdbank einen Depotübertrag zur Dadat beauftrage, wenn ich Wertpapiere drauf habe, dann gibt es also eine gewisse Buying Power, die könnte man eben dann dementsprechend nutzen.
Ich habe in einem frühen Part der Serie darauf hingewiesen, dass ich das eher nicht empfehle für den Einsteiger mal, aber die Möglichkeit besteht und gehört einfach auch gesagt. So ein Depotübertrag, wie lange dauert sowas? Kommt darauf an, wer der Partner ist, auf der Kontrahent, auf der anderen. Der Übertragende, der freut sich ja nicht immer, wenn er übertragen muss, nehme ich an. Ne?
Absolut, also wir freuen uns natürlich, wenn man Wertpapiere zu uns überträgt von einer Fremdbank. In der Regel sollte es nicht länger als 2 Arbeitswochen dauern. Also ich sage 10 Bankarbeitstage in etwa. Ich sage jetzt vielleicht im Sommer in der Urlaubszeit können es ein paar Tage mehr sein. Und um die Jahreswende ist auch sehr stressige Zeit. Ab Mitte Dezember werden in der Regel keine Depotüberträge mehr bearbeitet bei den Banken, weil die Bücher ja beziehungsweise die Lagerstellenabstimmung dann zum Jahresende passen muss. Und da werden keine Wertpapiere in Schwebe sein. Aber ansonsten, wie gesagt, sind 2 bis maximal 3 Wochen der übliche Wartezeitraum in Österreich dafür.
Ich würde euch jetzt nicht als Kunde frequentieren und auch nicht empfehlen, wenn ich mit euren Preisen nicht zufrieden wäre. Aber die Preise sind natürlich ein wesentlicher Faktor für einen Kunde. Was kostet eine Order? Was ist Depotteile? Was ist Depotgebühr und so weiter? Wo findet man das auf der Homepage bei der Kontoeröffnung zum Beispiel? Die Informationen über eure Pricings.
Das findet man direkt auf der Website, nicht nur in der Bubble, die durchläuft. Da sind natürlich auch immer unsere neuen bei Kundenkonditionen, aber im Bereich Börse und Depot finde ich sämtliche Spesen, die diesbezüglich anfallen. Es ist natürlich, der neue Kunde bekommt immer für einen gewissen Zeitraum, in der Regel sind 6 Monate, noch einmal ein Zucker dazu gepackt.
Der Was ordert, kann das sein zum Beispiel?
Ja, der ordert außerbörslich und börslich um 1 Euro. Wobei, wenn es an der Börse ist, kommen noch die Fremdspesen dazu, außerbörslich bleibt es bei 1 Euro und das sogar bis zu einer Ordergröße von 25.000 Euro pro Order. Das ist immer das Angebot der Neukunden. Jeder hat irgendwann in einer Neukundenaktion eröffnet und wenn das vorbei ist, dann gilt einfach das Konditionenblatt, das bei uns ganz transparent auf der Website einzusehen ist.
Jetzt gibt es in der Zwischenzeit auch wieder mal Zinsen. Das war ja nicht immer so in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt irgend so ein zinsähnliches Produkt rund um mein Verrechnungskonto aufbauen will, gibt es da was bei euch?
Da haben wir ein Sparkonto. Mhm. Genau, das Verrechnungskonto ist bei uns unverzinst. Mhm. Wir haben das Sparkonto. Der Kunde legt einfach ein Sparkonto an und kann dann dementsprechend das Sparkonto dotieren. Und da hat er dann deutlich mehr Zinsen als am Verrechnungskonto, weil da ist null. Dieses Geld ist einfach für die Veranlagung in Wertpapiere gedacht.
Das heißt, ich mache in meiner Kontoverbindung bei euch, die aus Wertpapierdepot und Verrechnungskonto besteht, noch ein drittes Konto dazu. Das ist mit meiner Person dann verknüpft und das kann ich dann besparen.
Macht schon Sinn. Auch im Sparbereich ist es so, dass der Neukunde für die ersten 6 Monate einen besseren Zins hat, als der Sparkunde, als der Bestandskunde. Und das heißt jetzt aber nicht, dass man auf die Bestandskunden nicht schaut. Das ist eine Marketing-Sache. Jeder war in einer Neukundenaktion und jeder hatte die Möglichkeit, hier mal bessere Konditionen und Zinsen noch mehr zu lukrieren für einen gewissen Zeitraum.
Jetzt möchte ich den Bereich der Kontoeröffnung einmal verlassen und so wie bei einem Going Public, wenn eine Firma an die Börse geht, aufs Being Public, also Being Kunde. Ich kann ja etliche Sachen da auch nutzen, Newsletter, Seminare, Webinare, bitte auch da ein paar Worte dazu, was da euer Angebot ist.
Also Newsletter kann man abonnieren dementsprechend. Wir haben eine tägliche Marktinfo, was für den Daytrader ganz interessant ist und auch für denjenigen, der einfach Börse interessiert ist. Für Leute, die sich Wertpapierwissen aufbauen wollen, bieten wir eine Akademie. Findet man auch auf der Website, die Dadat Akademie. Hier bieten wir Online-Webinare an. Und auch physische Seminare, nicht nur, wo wir unser Trading-Tool vorstellen und die Orderarten dementsprechend erklären, die der Kunde nutzen kann, sondern auch mit externen Partnern. Da geht es zum Beispiel auch einmal um Hebelprodukte, wenn man dementsprechend sich weiterbilden möchte. Ich sage immer, die Leute sollen bitte nur machen Dinge, die sie verstehen.
Wir haben momentan eine Kästregelung in Österreich, die wir beide nicht erfunden haben. Deswegen sage ich ganz frech, ich mag sie gar nicht, diese Regelung. Aber als Österreicher, der bei der Dadat ein Depot eröffnet, Österreicherin, Österreicher, das geht alles automatisch mit dieser Gewinnverlustverrechnung.
Hier muss man vielleicht noch dazu sagen, das, was jetzt du gesagt hast, das gilt für das Einzeldepot. Das heißt, das Depot, das auf einen Inhaber lautet, es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Depot zum Beispiel auf 2 Inhaber zu machen für ein Ehepaar. Okay. Es ist so, dass wir, wenn der Kunde mit Gewinn verkauft, die Käst einbehalten, die 27,5% für den Kunden abführen. Wenn der Kunde mit Verlust verkauft, können wir das gegenrechnen. Das heißt, er kriegt eine Verlustausgleichsabrechnung von uns. Beim Einzeldepot, beim Gemeinschaftsdepot ist es so, dass wir die Käst genauso abführen müssen, den Verlustausgleich allerdings nicht machen dürfen. Das muss der Kunde dann selbst machen im Wege der Veranlagung beim Finanzamt. Das sollte jeder auch bei der Depoteröffnung bedenken. Kann man natürlich keinem verwehren, dass er ein Gemeinschaftsdepot macht, hat er im Ablebensfall den Vorteil, dass es für den zweiten verfügungsberechtigt bleibt. Das heißt, er kann darüber genauso verfügen. Ich handhabe es ein bisschen anders. Ich sage, ich habe mein Depot und meine Frau hat ihr Depot. Und für die Tage, wenn einem was zustoßen sollte, kommt man nicht dazu. Und mit der Verlassenschaftsabhandlung, wenn das über die Bühne ist, kommen die berechtigten Erben ja ohnehin wieder dazu.
Nochmal zur Käst. Ich kann, weiß ich als Kunde, den Käst-Status jederzeit mir ansehen, ob ich jetzt gerade Verluste habe, die ich noch ausgleichen kann durch Gewinne oder umgekehrt und so weiter. Funktioniert sekundenschnell und hast du ein Gefühl dafür, wie oft sich die Leute das anschauen? Das ist sicher auch eine Saisonalität zum Jahresende hin, nehme ich an. Ne?
das mit Sicherheit, also zum Jahresende hin, versuchen die Leute einfach nur Steueroptimierung zu machen im Depot. Das heißt, man schaut bei uns im Bereich Service im Depot drinnen, kann man sich die diversesten Berichte machen, erstellen. Und einer der Berichte ist der Cash-Status-Bericht. Auf der ersten Seite ist immer der Verlusttopf des laufenden Jahres. Hier sehe ich, wie viel habe ich schon Cash bezahlt oder habe ich gar mit zu viel Verlust verkauft und habe einen Verlustvortrag. Dann könnte ich noch was mit Gewinn verkaufen und bräuchte dann dafür eben bis zum Aufbrauchen des Verlusttopfes da eben keine Steuer bezahlen. Das können wir dann alles gegenrechnen. Ich würde es jedem empfehlen, immer hineinzuschauen. Also wenn ich bevor ich eine Verkaufsorder tätige, weil im Cash-Status-Bericht finde ich meinen steuerlichen Anschaffungskurs. Ganz wichtig auch, wenn ich Wertpapiere von einer Fremdbank übertragen habe zur DALAT, dann finden Sie in der Depotansicht den Kurs des Tages, an dem das Papier bei uns eingebucht wurde. Und das ist in der Regel nie der steuerliche Anschaffungskurs. Das heißt, wenn jemand Wertpapiere übertragen hat, Cash-Status-Bericht machen nach dem Übertrag und man kann dann selbst unten über den Schnellzugriff den Einstandswert ändern auf den ursprünglichen steuerlichen Anschaffungskurs, dann sieht man den auch in der Depotansicht dann richtig.
Selbst wenn ich jetzt nicht trade und Aktien habe, dann fallen auf potenzielle Dividenden auch 27,5 Cash an momentan.
Die zählen da genauso mit dazu, ja.
Das wissen nämlich die wenigsten, ja.
Spezieller Punkt sind noch ausländische Aktien oder ausländische Dividendengutschriften. Nicht immer greift das Doppelbesteuerungsabkommen in voller Höhe. Spezielles Beispiel ist zum Beispiel Deutschland oder auch die Schweiz. Hier bezahlt der österreichische Anleger deutlich mehr an Steuern. Er kann sich einen gewissen Teil über das ausländische Finanzamt wieder zurückholen. Hier können wir den Kunden nur unterstützen, indem wir für zum Beispiel für die Schweiz die Tax-Voucher für den Kunden erstellen auf Anforderung. Bei den Deutschen braucht das deutsche Finanzamt eine Lagerstellenbestätigung. Die müssen wir für den Kunden dann auch tatsächlich bei unserer Lagerstelle anfordern. Die kann man den Kunden dann zuschicken. Da verlangt aber die Lagerstelle dementsprechend Spesen, wir selber nichts dafür. Da muss man sich dann im Vorfeld immer anschauen, lohnt es sich überhaupt, wie viel bekomme ich wirklich zurück, dass sich der Aufwand lohnt.
Wir haben jetzt über inländische und ausländische Aktien gesprochen. Weiter sind Trend natürlich jetzt wieder Anleihen, ETFs natürlich, Fonds, Zertifikate. Wie sieht das so bei der DALAT ungefähr aus? Was kaufen die Leute am liebsten? Ich denke, diese fünf Kategorien werden wohl die Klassiker sein. Ne? Anleihen zum Glück wieder. Also genau. Möglich war es immer nur nicht sinnvoll.
Ja, Gott sei Dank gibt es wieder Zinsen. Ist natürlich Wasser auf die Mühlen aller Banken dementsprechend und natürlich auch der Anleger. Wobei, wenn man die Inflationssätze anschaut, sind die Zinsen immer noch zu niedrig. Man vernichtet immer noch Kaufkraft mit den heutigen Zinssätzen. Bei uns ist es so, dass der klassische Anleger bei uns eher der aktienlastige Anleger ist.
Selbstentscheider, ne?
Der Selbstentscheider, ja. Der aber auch eben hauptsächlich in Aktien veranlagt. Wir haben auch viele, die Sparpläne nutzen, ist in verschiedensten Anlagevarianten. Da bieten wir eben verschiedenste Kategorien an. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen und jetzt steigt auch wieder die Nachfrage nach den Anleihen dementsprechend.
Was muss ich dann tun, um so einen Sparplan dann zu aktivieren, indem ich zum Beispiel sage, da weiß ich nicht, 300 Euro im Monat auf dieses sparplanfähige Wertpapier, da muss ich sicher noch was tun, oder?
Auch da bieten wir ein Webinar an dazu, das dauert in der Regel eine halbe Stunde, wenn es ich mache, ich bin etwas schneller. Bei mir sind circa 20 Minuten meistens vorbei, das Webinar.
Also der Kunde braucht keine Angst davor haben.
Ne? Absolut nicht. Der Kunde kann als Neukunde bereits in der Onboarding-Strecke einen Sparplan mit erstellen und kann sich dementsprechend schon die Papiere heraussuchen, die er anlegen möchte. Da ist es in der Onboarding-Strecke schon drinnen, welche Papiere hier zur Auswahl stehen. Und ein Bestandskunde hat die Möglichkeit, über den Schnellzugriff einen Sparplan zu erstellen oder einen bestehenden zu ändern und auch hier mit wenigen Klicks die Auswahl des entsprechenden Produktes machen. Wie viel möchte ich besparen? Möchte ich das Ganze mittels Dauerauftrag, dass ich mir das selber einrichte oder möchte ich, dass die DALAT das einzieht von meinem hinterlegten Referenzkonto monatlich und dann funktioniert das dann vollautomatisiert.
Kann ich eigentlich jeden Tag im Kalender dafür nehmen oder habt ihr so preferred Tage, vorgesehene Tage, wie zum Beispiel den 1., den 5. oder?
ist eine sehr gute Frage. Das würde nicht funktionieren mit der Auswahl des Tages vom Kunden, weil das Ganze muss ja möglichst kostengünstig und automatisiert ablaufen. Und da haben wir einfach einen Prozess festgelegt. Am Anfang des Monats wird vom hinterlegten Referenzkonto des Kunden eingezogen oder der Kunde überweist es mittels Dauerauftrag von seiner Bank auf das eigene Sparplanverrechnungskonto. Die Veranlagung selbst ist bei uns zur Monatsmitte, also zum 15. und das eben jedes Monat dann, beziehungsweise wenn es der Kunde quartalweise möchte, dann hier am 15. Quartal.
Jetzt habe ich da den Leiter vom Kundenservice Center vis-à-vis. Was sind so die häufigsten Fragen, die an euch, an dich kommen aus dem Tagesgeschäft?
Es kommen immer wieder Fragen, wo kaufe ich denn am günstigsten? Da müssen wir immer leider etwas abwinken, weil wir sind ja nur die Online-Plattform oder die Handelsplattform für den Kunden. Wir sind der Broker. Wir können den Kunden keine Empfehlung geben.
Innerhalb eurer Dadat-Maske kann ich ein Wertpapier zum Beispiel auf 4, 5 verschiedenen Börsen noch 3-mal außerbörslich kaufen. Und die Kundenfrage ist, welcher Platz am günstigsten ist.
Genau. Ja. Wir können nur die Frage nur spesenseitig beantworten, ja, was für den Kunden wirklich das günstigste ist. Wir können nur sagen, schauen Sie bitte auf die Liquidität, also wie liquid ist der Titel in welcher Börse.
Wie groß ist der Spread und solche Sachen.
Richtig, ja, richtig. Und vor allem, wenn Sie mehr Börsen zur Auswahl haben, schauen Sie auch auf die Uhrzeit des Kurses, der da steht, weil wann halt in Berlin der letzte Kurs um 9 Uhr war und jetzt ist es 16 Uhr, dann hat dieser Kurs natürlich absolut keine Gültigkeit mehr, verleitet aber die Leute dann an dieser Börse zu kaufen, weil er vielleicht günstiger wirkt optisch.
Andere Frage, neue Emissionen. Wie funktioniert das? Das Papier gibt's ja noch nicht an der Börse, sonst wäre es keine neue Emission. Ihr setzt das auf, nehme ich an, und es ist ein Zeichnungstool, dann nicht die normale Ordermaske.
Richtig, ja. Bei uns eben auch wieder über den Schnellzugriff habe ich ja viele Auswahlfelder und eines ist davon der Punkt Zeichnung. Das ist nichts anderes wie der Kauf in einer gewissen Zeichnungsfrist. Das ist ja dann wichtig, dass man dann diesen Button verwendet, weil sonst kommt man nicht bis zur Orderplatzierung.
Ich habe das schon 4, 5 Mal gemacht, ein neues Wertpapier bei euch anzulegen. Ist auch ganz einfach. Nutzen das die Leute?
Ja, das nutzen die Leute sehr gut und sehr viel. Noch schneller geht es, wenn man es telefonisch macht. Also wenn ich jetzt nicht das Ganze via Mail hereinschicke oder via Antrag hereinschicke, sondern ich kann einen Hörer zur Hand nehmen und unser Kundenservice-Center anrufen und die ISIN durchgeben und sagen, ich würde dieses Wertpapier gerne handeln. Das wird dann im Hintergrund von unserer Handelsabteilung dementsprechend angelegt und ist wenige Minuten später dann verfügbar.
Gibt es irgendwelche nicht depotfähigen Wertpapiere?
Das ist eine spannende Frage. Aktuell ist natürlich das Thema Sanktionierung von russischen Wertpapieren, also die können aktuell gar nicht gehandelt werden und es gibt natürlich auch von der US-Börsenaufsicht immer wieder Wertpapiere, die nicht handelbar sind, die sogenannte SEC-Sperre. Wenn das der Fall ist, dann bekommt der Kunde eben den Hinweis, dass es abgelehnt wurde.
Lieber Harald, ich bin mit meinen Fragen weitgehend durch. Gibt es noch irgendeinen Punkt von deiner Seite, was du einem kontoeröffnungswilligen Menschen mitgeben willst?
Also ich Dadat mich vor der Kontoeröffnung ausreichend informieren, würde das Angebot der Dadat auch nutzen, dass man Fragen direkt an die Dadat richtet, wenn man unsicher ist. Nutzen Sie auch die Möglichkeit der Weiterbildung, nutzen Sie unsere Dadat-Akademie. Und ich
die auch für Nichtkunden zur Verfügung steht, muss man nochmal sagen.
Ja. Absolut, also kostenfrei. Kostenfrei für Interessenten und unsere eigenen Kunden dementsprechend. Und vielleicht abschließend noch ein Tipp von mir, machen Sie bitte nur Sachen, die Sie verstehen. Es ist Ihr Geld und es haben Sie hart erarbeitet und es sollte weiterhin in Ihrem Besitz bleiben und nicht an irgendwelche Börsengeschichten verzockt werden, die Sie nicht verstehen.
Gehört auch einmal gesagt, es ist Ende Dadat jetzt, aber noch nicht Ende Podcast. Wir machen nicht Ende Dadat, sondern Beginn bei der Dadat, weil man jetzt ein Konto öffnen wird. Harald, Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben jetzt lang über die Bank gesprochen, bei der du gerade tätig bist, am Anfang über deine Karriere. Vielleicht abschließend, hast du einen Tipp an junge Leute, die jetzt in der Situation stehen, wie wir alle in den 80er Jahren, der Einstieg ins Berufsleben, wenn man sagt, die Bankenwelt ist durchaus spannend, seid ihr Hiring oder hast du einen Tipp für junge Leute, die in der Bankenwelt beginnen wollen?
Also ich würde sagen, es macht sehr viel Spaß, gerade bei mir. Ich habe ein sehr junges Team, also ich bin da wirklich der Dinosaurier da drinnen und fühle mich absolut wohl mit den jungen Leuten. Bei uns kann man sich auch dementsprechend einbringen mit Ideen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter Idee hat, wir haben immer monatlich auch den ich dadurch noch besser werden Prozess in der Firma und da sprudeln die jungen Leute gerade so vor Ideen und die freuen sich dann auch, wenn da dementsprechend was umgesetzt wird. Unser Vorteil ist einfach, Ernst Huber ist Pionier in Sache Direktbank und er weiß, dass Dinge, die gut sind, auch umgesetzt gehören, weil sonst verenden sie irgendwo oder es bringt irgendwer andere in diese Richtung irgendwas und dann ist man der Zweite und nicht der Erste, der gute Ideen auf den Markt bringt und umsetzt.
Wunderbares Schlusswort. Lieber Harald, danke, dass du nach Wien gekommen bist an diesem heißen Sommertag. Ja, an euch da draußen, hoffentlich war viel Wissen und einiges an Inspiration dabei, diesen Schritt einmal zu wagen, dass man überhaupt befähigt ist, dann zu handeln mit der technischen Infrastruktur dazu. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Auch von meiner Seite. Vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir heute.
Ja, mir auch. Und ich habe sogar noch was dazugelernt. Stell dir vor. Das freut mich immer mehr. Das mit den Ehegatten und so weiter wusste ich so nicht mehr. Das ist spannend.
Sehr gerne, das freut mich.
Yes. Tschüss und Baba.
Team Rosinger prepares you for Equity Star.